BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie auch bei Folge 300 wieder mit dabei sind. Wer hätte das gedacht? 300 Folgen. Also ich sicherlich nicht, als ich angefangen habe, BTO zu produzieren. Und was geht es heute? Wir blicken auf Entwicklungshilfe. Immerhin gibt Deutschland rund 30 Milliarden Euro pro Jahr für Entwicklungshilfe aus und ist damit nach den USA der zweitgrößte Geldgeber weltweit. Und relativ zum Bruttonationaleinkommen geben wir sogar mehr Geld aus als die USA. Doch wer genauer hinsieht, muss erkennen, viel Geld heißt nicht automatisch auch viel Wirkung. Es gibt Schätzungen, wonach durchaus erhebliche Teile der Entwicklungshilfegelder weltweit durch Korruption und Misswirtschaft und anderes verloren gehen. Auch deutsche Projekte sind davon nicht ausgenommen, wie der Bundesrechnungshof mit Zustimmung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in einer Studie festgestellt hat. Doch was ist zu tun? Wie sollte Entwicklungshilfe gestaltet sein, damit sie effizienter und effektiver ist? Darum geht es im heutigen Podcast. Ich fand es bei der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, heute offiziell Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wurde im November 1961 gegründet. Ziel war es, die bis dahin auf verschiedene Ressorts verteilten Zuständigkeiten für die Entwicklungszusammenarbeit zu bündeln und eine systematische Koordinierung der deutschen Entwicklungspolitik zu ermöglichen. Es ging aber auch darum, die Bundesrepublik international wieder auf die Bühne zu bringen nach den Schrecken der Nazi-Diktatur. Die Homepage des Ministeriums umschreibt das so.
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, sah im Aufbau der Entwicklungspolitik eine Möglichkeit, die junge Bundesrepublik als verlässlichen internationalen Partner in einem spannungsreichen weltpolitischen Umfeld zu etablieren und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zunächst vor allem mit Staaten Asiens und Lateinamerikas zu fördern.
Die Gründung erfolgte also vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der Entkolonialisierung. Mit dem Ende der Kolonialherrschaft entstand ein neues Verhältnis zwischen dem globalen Norden und Süden. Viele afrikanische und asiatische Staaten wurden unabhängig und benötigten Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufbau. Die Bundesrepublik Deutschland wollte sich dort als verlässlicher Partner etablieren und zugleich den Einfluss der Sowjetunion in der sogenannten Dritten Welt eindämmen. Das heißt, Entwicklungspolitik wurde von Anfang an auch als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik verstanden. Und natürlich spielten wirtschaftliche Interessen ebenfalls eine Rolle. Die Förderung von Handel und Export sowie die Integration der Entwicklungsländer in die Weltmärkte waren zentrale Ziele. Im Buch Staatliche Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland, eine Bestandsaufnahme des BMZ von 1961 bis 2021 von Wolfgang Gieler und Mike Novak wird das so beschrieben.
Historisch entstand die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, welches als erstes die neu entstandene Aufgabe erkannte und auch die ersten staatlichen Entwicklungsprojekte umsetzte. Bedingung für die Vergabe dieser Finanzmittel war allerdings die Förderung der westdeutschen Wirtschaft. Angesichts der wirtschaftlichen Probleme zahlreicher politisch unabhängig gewordener Staaten bewilligte ein humanitär motivierter Bundestag dem Auswärtigen Amt zwei Jahre später eine Summe von 50 Millionen Mark für technische Hilfe. Inhaltlich von zentralem entwicklungspolitischem Bezug war, dass dieses Programm erklärte, in Zukunft müssten die entwickelten Industrieländer den unterentwickelten Ländern helfen, sich selbst zu helfen. Während das BMWI vor allem bei handels- und exportpolitischen Schwerpunkten, die dem eigenen Außenhandel dienten, verblieb, betrachtete das Auswärtige Amt entwicklungspolitische Leistungen primär als Instrument der Durchsetzung der Hallstein-Doktrin. Diese beinhaltete einen völkerrechtlich begründeten Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik für Gesamtdeutschland. Bezogen auf entwicklungspolitische Projekte bedeutete die Anerkennung der DDR den Ausschluss jener Länder von sämtlichen Hilfsmaßnahmen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit.
Es ging also um die Förderung der eigenen Exportwirtschaft, die Durchsetzung außenpolitischer Ziele. Hinzu kommt, in den ersten Jahrzehnten ging es nicht um viel Geld. Die Mittel für Entwicklungshilfe lagen ungefähr beim Anteil von 1,7% am Bundeshaushalt in den 90er Jahren und sanken sogar im Zeitraum von 1999 bis 2005 auf rund 1,5%. Die Kompetenzen des Ministeriums waren auch recht begrenzt. Ab 2008 kam es dann durch die globalen Krisen, erst die Finanzkrise, dann die Flüchtlingsbewegungen und einige sagen auch den Klimawandel, zu deutlichen Steigerungen. 2017 lag der Anteil der Ausgaben bei immerhin 2,6% des Bundeshaushalts. Und auch im letzten Jahr lag der Anteil mit 2,35% immer noch deutlich über den historischen Werten. Und was wird gemacht? Nun, eindeutig steht die Hilfe im Vordergrund. Deutschland gibt jährlich rund 30 bis 35 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus und ist damit nach den USA der zweitgrößte weltweite Geldgeber. Der dafür international verwendete englische Begriff ist Official Development Assistant, ODA. Im Deutschen wird das mit öffentliche Entwicklungsleistungen übersetzt. Auf der Webpage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung findet man weitere Informationen.
Von den insgesamt rund 30 Milliarden Euro Official Development Assistance, ODA, werden nach vorläufigen Berechnungen der OECD 2024 36% dem Bundesentwicklungsministerium zugerechnet, das die Mittel weltweit in Zusammenarbeit gegen Armut, Hunger und Klimawandel investiert. Auch aus den Etats des Auswärtigen Amtes 13%, des Bundeswirtschaftsministeriums 2,5% und aus sonstigen Bundesmitteln insgesamt 9% kommen relevante Anteile an der deutschen ODA. Der deutsche Anteil an den Entwicklungsleistungen der Europäischen Union macht 14% der deutschen ODA aus. Zu den deutschen ODA-Leistungen zählen zudem Kosten der Bundesländer für die Bereitstellung von Studienplätzen für Studierende aus Entwicklungsländern in Höhe von 1,8 Milliarden Euro oder anders gesagt 6%.
2024 lag die sogenannte ODA-Quote bei 0,67% des Bruttonationaleinkommens, also ganz knapp unter dem Zielwert von 0,7, der damit erstmals seit 2020 nicht erreicht wurde. Dennoch ist Deutschland eines der wenigen Länder, welches diese Zielvorgabe überhaupt erreicht. Die USA geben zwar absolut mehr Geld, aber relativ zum Bruttonationaleinkommen nur 0,24%. Japan liegt bei 0,39%, Großbritannien bei 0,58% und Frankreich bei 0,56%. Das heißt, wir in Deutschland sind besonders hilfsbereit. Doch bringt das Geld, was wir einsetzen, wirklich etwas?
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell.
In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/bto. Mehr Informationen in den Shownotes. Schon gehört, der nächste große Sprung in der KI ist da, KI-Agenten. Und nur die ServiceNow-Plattform bringt sie in ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen, jederzeit und in jedem Bereich. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können.
Die Radwege in Peru stehen beispielhaft für die öffentliche Kritik an der Mittelverwendung.
Wir haben jahrelang so eine Scheckbuchmentalität gehabt und haben gerne irgendwo bezahlt, um uns Einfluss einzukaufen. Da muss ein Umdenken anfangen.
Also in einer Phase, in der wir uns darauf konzentrieren müssen, unsere Ausgaben zu priorisieren, müssen wir politisch die Frage beantworten, ob es beispielsweise Sinn macht, wenn wir kein Geld für Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland haben, Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern zu finanzieren. Wenn wir kein Geld haben in Deutschland für die Herstellung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ob es Sinn macht, in anderen Ländern zu investieren.
Und wenn es dann gelingt, in Peru CO2 einzusparen, ist das oft viel günstiger als das, was wir hier tun können. Deswegen ist das absolut sinnvoll investiertes Geld.
Ich habe einen Kollegen, John Wally aus Kanada, der hat da ein Weltmodell berechnet. Er hat rausgerechnet, dass die ganze Entwicklungshilfe der entwickelten Länder an die dritte Welt viel kleiner ist als der Nachteil, den die dritte Welt dadurch hat, dass die entwickelte Welt die Produkte dieser Länder nicht reinlässt. Gerade die Agrarprodukte, wo die also einen gewissen Handelsvorteil haben. Ja, es ist alles eine total verdrehte und verfälschte öffentliche Diskussion in diesem Punkt.
Es liegt auf jeden Fall nicht an fehlender Transparenz. Auf der Internetseite des Ministeriums kann man nämlich alles nachlesen. Den Link zu der Webseite des Ministeriums finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Mir persönlich ist, und das ist sicherlich nicht eine systematische Analyse, das eine oder andere aufgefallen. Zum einen, dass wir zurzeit immerhin 22 Projekte in China fördern mit einem Volumen von 31 Millionen Euro. Das könnte man sagen, 31 Millionen Euro, kein großes Thema. Ich finde es nur trotzdem interessant, was gemacht wird und vor allem, dass es für China gemacht wird. China, das Land, welches uns auf der weltwirtschaftlichen Ebene massiv Wettbewerb macht, was in einigen Bereichen technologisch weit vor uns ist. Dieses Land, mit dem wir ein Handelsdefizit haben, dieses fördern wir auch noch mit Entwicklungshilfe. Durchaus problematisch, wie ich finde. Und was konkret wird gefördert? Beispiel. Qualifizierungsmaßnahmen für zivilgesellschaftliche Organisationen in China. Tja, Zivilgesellschaft in China, kann man glauben, kann man auch nicht glauben. Anwaltschaftliche Arbeit für an den Klimawandel angepasste ökologische Landwirtschaft sowie die Stärkung von Bäuerinnen. Tja, kann man machen, bin nicht so ganz sicher, ob man in China da wirklich viel bewegen kann. Basisgesundheitsdienste und medizinische Ausbildung auf Grundlage traditioneller Medizin. würde ich sagen, die Chinesen, die beherrschen die traditionelle Medizin, wieso müssen wir das finanzieren? Aber es geht weiter. Kapazitätsaufbau und Gendertraining für zivilgesellschaftliche Basisorganisationen und Sozialarbeiterstationen in einer Provinz Chinas. Zugang zur Bildung und psychologische Begleitung für traumatisierte Kinder und Jugendliche aus von Naturkatastrophen betroffenen Gebieten. Bauern auf dem Weg zu Agrarökologie, Best Practices, strategische Verbreitung und politische Lobbyarbeit. Politische Lobbyarbeit in China. Stärkung zivilgesellschaftlicher regionaler Arbeit zu Klima- und Menschenrechtsschutz im Rahmen von Chinas Finanz- und Energiepolitik. Und als letztes Beispiel Kapazitätsaufbau und Förderung von Graswurzelorganisationen sowie Aufbau eines Kinderschutznetzwerkes in der Provinz Guizhou. Wie gesagt, das mag alles im Einzelnen lobenswert sein. Die Frage ist natürlich, kann das China nicht alleine machen? Oder aber ist es überhaupt sinnvoll, in einem totalitären Staat sowas zu tun? Denn was werden dort Graswurzelorganisationen wirklich bewegen können? Und das Ganze eben vor dem Hintergrund eines massiven Handelsdefizits, welches wir mit China haben, das lag im Jahre 2023 immerhin bei rund 60 Milliarden Euro. Beispiel 2. Die Unterstützung der Palästinensergebiete. Ich weiß, gerade angesichts des aktuellen Krieges in der Ost, ein heikles Thema. Aber wir müssen feststellen, dass die Palästinensergebiete seit Jahren und Jahrzehnten mit die größten Empfänger von öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen aus Deutschland sind. 2022 flossen immerhin über 230 Millionen Euro in die Region. Jetzt kann man sagen, was sind schon 230 Millionen Euro? Das klingt ja nicht nach viel. Und ich habe mir deshalb mal angeschaut, wie das aussieht, wenn man die Zahlungen bzw. die Projektvolumina relativ zur Bewohnerzahl der Empfängerländer stellt. Und das ist interessant. Zurzeit unterstützen wir in Indien beispielsweise Projekte im Volumen von 5,6 Milliarden Euro. Das sind also Projekte, die jetzt laufen über mehrere Jahre und in Summe ist das Volumen laut Transparenz-Webpage des Ministeriums eben 5,6 Milliarden Euro. Das entspricht rund 3,90 Euro pro Einwohner Indiens. In Brasilien fördern wir Projekte für über 1 Milliarde Euro, was ungefähr 4,88 Euro pro Kopf der brasilianischen Bevölkerung entspricht. In der Ukraine dahin fließen 1,6 Milliarden Euro, was 4,32 Euro entspricht pro Einwohner. In Ägypten geben wir immer 9 Euro aus pro Einwohner. Im Kongo 6,50 Euro. Und in Palästina, dort geben wir 119,59 Euro pro Einwohner aus. Das heißt, wir geben in Palästina nicht einmal so viel aus, nicht zweimal so viel aus, sondern fast 10-mal so viel, wie zum Beispiel in Ägypten, das mit 9 Euro in meiner kleinen Stichprobe das Land mit den nächsthöchsten Ausgaben pro Kopf ist. Wir geben über 27-mal mehr Geld aus pro Einwohner in Palästina als für die Ukraine. Das hat mich daran erinnert, dass wir bereits in Folge 212 anlässlich des Beginns des Krieges in Gaza an die Bedeutung der Demografie als einer der Krisen- und Kriegsursachen gesprochen haben. Titel der Episode: Der demografische Krieg in Gaza. Darin habe ich an die Arbeit von Gunnar Heinzson erinnert, der auf die Problematik der demografischen Entwicklung immer wieder hingewiesen hat. Damals sagte Heinzson dazu Folgendes.
Der Konflikt geht weiter, weil Weltsozialhilfe Palästina den demografischen Sieg über Israel beschert hat. Gaza springt von 240.000 Menschen 1950 auf knapp 1,6 Millionen 2010. 2006 gibt es nur 640.000 jüdische Knaben unter 15 gegen 1,12 Millionen arabische unter 15 in der Westbank, im Gazastreifen und in Israel.
Und Gunnar Heinzson macht einen interessanten Vergleich. Er fragte, wie viele Menschen denn in Deutschland leben würden, wenn wir Geburtenraten gehabt hätten wie die Palästinenser in Gaza. Seine Rechnung, wir hätten bereits im Jahre 2010 in Deutschland 530 Millionen Einwohner gehabt, mit einem Durchschnittsalter von 16. Seine damalige Aussage, wie friedlich wäre wohl ein Deutschland mit 530 Millionen Einwohnern gewesen, wenn immerhin 75 Millionen davon im Alter von 19 bis 29 wären. Dass die Überlegungen von Gunnar Heinzohn nicht so falsch waren, zeigte auch eine Meldung, die ich damals zitiert habe, aus der Zeit aus dem Jahre 2016.
In einem neuen Bericht warnen die Vereinten Nationen vor den Folgen eines starken Bevölkerungswachstums in den palästinensischen Autonomiegebieten. Dem Bericht zufolge wird sich die Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen bis zum Jahr 2050 auf 9,5 Millionen verdoppeln. Die neue Studie müsse ein Weckruf für Israel und die internationale Gemeinschaft sein, sagt Anders Thomsen, der Chef des UN-Bevölkerungsfonds. Infolge des Bevölkerungswachstums könnten der Zulauf zu militanten Gruppen in der Region und die Arbeitslosigkeit zunehmen. Bis zum Jahr 2030 seien laut dem Bericht 1 Million neuer Arbeitsstellen nötig, um die Arbeitslosenquote auf dem jetzigen Stand zu halten. Im Gazastreifen liegt diese aktuell bei 43, im Westjordanland bei 18%.
Passiert ist bekanntlich nichts. Ende 2020 lebt im Gazastreifen über 2 Millionen Menschen, was einem weiteren Anstieg um 32% seit 2010 entspricht. Damit wären wir, um die Zahlen von Gunnar Heinzohn nochmal aufzugreifen, bei 700 Millionen Deutschen. Ich weiß, dass es bei uns für einige politisch unkorrekt ist, das Thema der Demografie anzusprechen. Ich denke aber, es ist höchste Zeit, dass wir im Westen anerkennen, dass dieses Spiel gespielt wird und dass wir hinterfragen, ob es wirklich sinnhaft ist, dieses Spiel mitzuspielen. Die EU zahlt den Palästinensern deutlich mehr Hilfen als die Golfstaaten. Wir zahlen deutlich mehr. Und die Frage ist, was passiert mit diesem Geld? Die NZZ, die ich damals auch zitiert habe, beschrieb das Problem der staatlichen Förderungen aus Europa so.
Befragte man die EU-Kommission in der Vergangenheit über umgeleitete Zahlungsströme und verdeckte Terrorfinanzierung, hieß es stets, alle Mitgliedstaaten stuften die Hamas als Terrorgruppe ein, weswegen die Islamisten kein Geld mehr bekämen. Außerdem gehe die EU bei der Auswahl der Projektpartner sehr sorgfältig vor. Das Problem ist allerdings komplex. Bei der Finanzierung mehrerer NGOs, die sich laut dem israelischen Geheimdienst als humanitäre Organisationen tarnen und in Wahrheit Gelder für terroristische Gruppen eintreiben, versprach die Kommission schon vor 2 Jahren eine Überprüfung.
Das war, wie gesagt, vor 2 Jahren. Und damals gab es bereits konkrete Hinweise auf Terrorfinanzierung. Doch damit nicht genug.
Die EU kann nicht verhindern, dass mit ihren Steuergeldern, die sie nach Ramallah überweist, über Umwege sogenannte Märtyrerrenten finanziert werden. Gemeint sind damit Zahlungen an die Hinterbliebenen von Palästinensern, die Israeli getötet haben, was an sich schon ein Anreiz für weiteren Terror sein kann. Überhaupt werden durch die Gelder aus Brüssel ressourcenfrei, und zwar auch in Gaza, wo die EU nach eigenen Angaben nur humanitäre Projekte unterstützt. Aus Sicht der Hamas ist das bequem. Wo sie sich nicht darum scheren muss, ein Spital oder eine Schule zu finanzieren, kann sie mit Spenden aus Katar oder Iran gleich Raketen kaufen.
Wir finanzieren den Terror also direkt. Und indirekt über die finanzielle Ermöglichung der demografischen Aufrüstung. Kurzer Exkurs, ich finde aber, wir sollten zumindest hinterfragen, ob das Geld nicht nur in die richtigen Kanäle fließt, sondern ob wir auch wirklich die richtige Allokation auf die Länder vornehmen. Die nächste Frage ist, wofür denn das Geld ausgegeben wird? Wir haben gerade eben gesehen, China, Palästinenser, regional, aber die Frage ist, was machen wir inhaltlich? Auch dazu gibt es Informationen auf der Webseite des Ministeriums. Die sogenannten Top 10 Förderschwerpunkte sind folgende. Platz 1 mit über 13 Milliarden Euro, Energieerzeugung, Verteilung und Effizienz. Bekanntlich wollen wir ja das Erfolgsmodell der deutschen Energiewende weltweit exportieren. Auf Platz 2 mit 7 Milliarden Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung. Auf Platz 3 mit fast 6 Milliarden Euro andere multisektorale Maßnahmen, was immer sich dahinter versteckt. Dann weitere fast 6 Milliarden für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei und 5,8 Milliarden für Staat und Zivilgesellschaft. Das sind dann die Projekte, wo wir versuchen, in Staaten quasi Graswurzelorganisationen und Ähnliches zu unterstützen. Fast 4 Milliarden fließen in Umweltschutz und immerhin 3,9 Milliarden noch in die Bildung. Die Frage ist natürlich auch hier, was denn diese Projekte bringen. Und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was es denn so für Themen gibt. So fließen beispielsweise 9 Millionen Euro in das sogenannte Sektorvorhaben feministische Entwicklungspolitik und Gleichstellung der Geschlechter. Das Ministerium beschreibt das Projekt so.
Das Sektorvorhaben feministische Entwicklungspolitik und Gleichstellung der Geschlechter unterstützt das BMZ bei der Umsetzung der feministischen Entwicklungspolitik. Mit dieser möchte das BMZ weltweit das Bewusstsein für die systemische Diskriminierung erhöhen und einen Transformationsprozess der deutschen Entwicklungszusammenarbeit anstoßen. Dabei liegt der Fokus der Tätigkeit auf der strukturellen Verankerung der feministischen Entwicklungspolitik und ihren gendertransformativen, menschenrechtsbasierten, intersektionalen, antirassistischen sowie postkolonialen Ansätzen.
Ein weiteres willkürliches Beispiel. Uganda bekommt seit 1962, dem Jahr der Unabhängigkeit, durchgehend deutsche Entwicklungshilfe. Zurzeit unter anderem 32 Millionen für die Stärkung von Regierungsführung und Zivilgesellschaft in Uganda. Beschreibung des Projektes.
Uganda bekennt sich in seiner Verfassung zu den Grundsätzen guter Regierungsführung. Die Regierung Ugandas hat internationale Übereinkommen zur Förderung der Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie der Menschenrechte ratifiziert. Auch wenn im dritten nationalen Entwicklungsplan eingeräumt wird, dass schwache Rechenschaftssysteme und ein hohes Maß an Korruption die Entwicklung in Uganda beeinträchtigen, sind doch weitere konstruktive Maßnahmen ergriffen worden. Alle diese Bemühungen werden jedoch durch gegenseitiges Misstrauen, mangelnde Kompetenz und Mittelknappheit behindert. Hinzu kommt, dass es staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren nach wie vor schwerfällt, die Übereinstimmung ihres Handelns mit den Grundsätzen guter Regierungsführung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, effektive Verwaltung, Menschenrechte und politische Teilhabe zu gewährleisten. Ziel des Programmes ist es, die maßgeblichen staatlichen und nichtstaatlichen Akteure in Uganda besser in die Lage zu versetzen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, die Grundsätze guter Regierungsführung umzusetzen und die Menschenrechte zu verwirklichen.
Es gibt auch andere Projekte, bei denen man sich fragen muss, ob sie eine Erfolgswahrscheinlichkeit haben oder nicht, weil sie eben nicht zur Kultur des Empfängerlandes passen. Nach dem Motto, wir exportieren feministische Außenpolitik in ein muslimisches Land. Das kann man machen, dürfte aber nicht sehr erfolgreich sein. Das Ganze ist ein hochspannendes Thema und ich möchte nochmal betonen, dass ich gar nicht gegen die Zielsetzungen bin dieser Maßnahmen. Ich bin halt nur skeptisch, ob die Maßnahmen wirklich effektiv durchgeführt werden können. Und weil ich eben kein Fachmann bin, dachte ich mir, ich spreche mal mit jemandem, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Und wer könnte besser erklären, was gut läuft und was nicht so gut läuft in diesem Bereich, als jemand, der früher dafür der zuständige Minister war. Und deshalb habe ich Dirk Niebel eingeladen, der von 2009 bis 2013 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung war.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Dirk Niebel kommen, noch dieser besondere Hinweis vom Handelsblatt. Dort gibt es gerade ein Sommer-Special. Man kann sich nun für 1 Euro die digitalen Inhalte nicht nur für 4, sondern gleich für ganze 6 Wochen sichern. Sicherlich eine gute Gelegenheit, das Handelsblatt besser kennenzulernen und vor allem auch, um im Urlaub weiterhin gut informiert zu bleiben. Weitere Informationen finden sich unter handelsblatt.com/sommer und natürlich auch, wie immer, in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dirk Niebel.
Dirk Niebel ist Vater von drei erwachsenen Söhnen, gelernter Fallschirmjäger, Zugführer, Diplom-Verwaltungswirt und Arbeitsvermittler. Er war 4 Legislaturperioden Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Heidelberg, 12 Jahre arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und FDP-Generalsekretär von 2005 bis 2009. Mit damals 14,6% für die FDP hat er das bis heute beste FDP-Ergebnis mit zu verantworten. 10 Jahre war er Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, bevor er 2009 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde und damit unter anderem die Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit den Palästinensern übernahm. Seit 2015 leitet er die internationale Strategieentwicklung und die internationale Regierungsarbeit des Technologiekonzerns Rheinmetall.
Sehr geehrter Herr Niebel, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, Herr Dr. Stelter. Schön, dabei zu sein.
Herr Niebel, ich habe mir gedacht, es lohnt sich, mit jemandem zu sprechen, der jetzt, wenn ich so sagen darf, Politikrentner ist und der ein bisschen entspannter und distanziert vielleicht auf das Vergangene zurückblickt und auch das Heutige beurteilen kann. Und zwar wollte ich mit ihm mal sprechen über die deutsche Entwicklungshilfe. Das sind ja gigantische Beträge, wie ich finde, die dort mobilisiert werden vom Staat direkt aus dem Bundeshaushalt, aber eben auch über andere Institutionen wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und immer wieder wird gesagt, dem Motto, ja, das bringt ja, ist ja ganz wichtig und so weiter. Auf der anderen Seite, ich habe die Zahlen mal angeschaut, da gibt es so ein Transparenzregister und da fand ich total spannend beispielsweise, dass wir zurzeit in China 22 Projekte fördern. Summe 31 Millionen. Jetzt kann man sagen, 31 Millionen ist kein großer Betrag. Das stimmt wahrscheinlich im großen Kontext. Aber ich habe mich schon ein bisschen so gewundert, zum einen, was wir da machen und zum anderen, wieso überhaupt in China. Vielleicht ganz kurz noch, bevor ich den Ball schon an Sie spiele. Wir haben ja ein riesen Handelsdefizit mit China. Ich meine, China exportiert Milliarden mehr zu uns, als wir zu denen. China macht uns technologisch Konkurrenz, vom Elektroauto bis zur Raumfahrt. Und wir fördern dann so Dinge wie Bildung und psychologische Betreuung von traumatisierten Kindern nach Naturkatastrophen. Wir machen einen Kapazitätsaufbau und Gender-Training für zivilgesellschaftliche Basisorganisationen, wo ich mir Frage, naja, Zivilgesellschaft in China mit der Freiheit hat es ja nicht so ganz. Also war für mich so ein bisschen die Frage, ist das sinnhaft, überhaupt in China was zu machen? Und dann machen wir da Dinge, die echt was bringen. Also insofern war ich ein bisschen skeptisch, aber vielleicht können Sie mich ja aufklären. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie im Wahlkampf damals gefordert haben, das Ministerium abzuschaffen. Und statt es abzuschaffen, wurden Sie dann Minister. Vielleicht wollen Sie das mal kurz auch mal einordnen, wie das dazu kam und dann vielleicht mal Ihre Sicht darlegen auf das Thema Entwicklungshilfe.
Ja, und das China-Thema sollten wir auf keinen Fall vergessen. Ja, wir hatten als FDP 2009, übrigens genau wie im vergangenen Wahlkampf jetzt 2024, also 2025, um genau zu sein, die Auflösung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefordert und die Integration der Aufgaben in das Auswärtige Amt, weil wir das für sinnvoll erachtet haben, denn Entwicklungszusammenarbeit, ich nenne es ausdrücklich nicht Hilfe, das hat sowas Kolonialistisches, sondern Entwicklungszusammenarbeit, um Menschen auf gleiche Augenhöhe zu heben, ist ein Bestandteil der deutschen Außen- und Interessenpolitik. Deswegen gehört das nach unserem Dafürhalten zusammen. Dann haben wir 2009 mit Guido Westerwelle als Vorsitzenden und mir als Generalsekretär ein brillantes Wahlergebnis bekommen von 14,6%. Immer noch das beste FDP-Ergebnis, das jemals erzielt worden ist. Ich sage das mal so aus der Loge heraus. Und hatten die Möglichkeit, viele Dinge zu besprechen. Allerdings, wir hatten nicht die Möglichkeit, eine eigene Mehrheit in der Koalition zu generieren. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ganz klar gesagt, das kommt mit ihr überhaupt nicht in Frage. Zitat, ich lege mich doch nicht beiden Kirchen und 2.500 NGOs an. Dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder irgendwer macht so weiter wie bisher oder man versucht es selber besser zu machen. Und dieses selber besser machen kam dadurch, dass wir durch das gute Wahlergebnis die Wahl hatten, 5. Bundesressort oder EU-Kommissar. Und dann hatten Guido und ich überlegt, dass es doch toll wäre, wenn Frau Leutheusser-Schnarrenberger EU-Justizkommissarin werden würde. Wollte sie aber nicht. Sie wollte zwingend wieder ins Ministerium zurück. Und dann wurde gesagt, okay, dann kriegen wir das 5. Ressort. Das war dann das BMZ und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich bleibe jetzt dann in Zukunft bei der Verkürzung. Das war dann das BMZ. Und dann haben Guido und ich uns gesagt, komm, was soll denn das? Also wenn wir beide das zusammen machen, er als Außenminister, ich als Entwicklungsminister, und der war vorher Parteivorsitzender und ich Generalsekretär und haben hervorragend zusammengearbeitet. Warum sollten wir dann nicht versuchen, auf der Arbeitsebene das so hinzukriegen, dass wir einen Großteil dessen, was wir inhaltlich für richtig finden, auch wirklich umsetzen? Dass das für mich die mediale Höchststrafe wird und noch bis heute der Stehsatz, der Minister, der das Ministerium übernommen hat, das er selbst auflösen wollte, immer wieder kommt, habe ich damals nicht gewusst. Aber viel Feind, viel eher. Ich glaube, wir haben das relativ gut gemacht. Wir hatten bloß eine Herausforderung. Die beiden Ministerien haben sich gehasst. abgrundtief gehasst. Die Zeit Steinmeier, Wiczorek, Zoll vorher war offenkundig eine absolute offene Kriegspartnerschaft. Und das hatte dazu geführt, dass Guido Westerwelle und sein beamteter Staatssekretär und Dirk Niebel und sein beamteter Staatssekretär mindestens einmal im Monat sich in einem Restaurant getroffen haben, um Sachen zu entscheiden, die eigentlich auch Referatsleiterebene hätten entschieden werden müssen, weil die beiden Häuser sich so spinnefeind gewesen sind. Diese Schützengräben haben wir weitgehend eingeebnet. Wir haben sehr, sehr viel erreicht, insbesondere auch mit der Reform der deutschen staatlichen Entwicklungsdurchführungsorganisation. Immerhin eine Reform, an der drei Vorgängerregierungen gescheitert sind, mit der Gründung der GIZ. Und trotzdem hätte ich noch mindestens 4 Jahre Zeit gebraucht, um weiter zu gewährleisten, dass man nicht rückfällt in diese paternalistische Entwicklungshilfe, die Sie in dem Wort ja schon verbinden, sondern in Entwicklungskooperation, Entwicklungszusammenarbeit übergeht. Und dann bin ich auch schon bei China. Ich habe die Zusammenarbeit mit China beendet. Ich habe entschieden und das mit den chinesischen Partnern auch kommuniziert, dass wir natürlich keine Entwicklungsruinen hinterlassen, sondern dass wir alle Projekte ordnungsgemäß auslaufen lassen, weil China in seinem eigenen Entwicklungspfad schon so weit ist, dass es viel mehr weitergeben kann, auch in trilateralen Projekten mit Deutschland, anderen Entwicklungspartnern gegenüber, wo man von unserer jahrzehntelangen Gebertradition und von deren eigenen Entwicklungspfad gemeinschaftlich profitieren kann für Länder, die noch nicht so weit sind. Ich wollte also China in die Freiheit entlassen, weil sie einfach über den Entwicklungslandstatus hinaus waren, was auch die wirtschaftlichen Daten natürlich hergeben. Und wir haben uns auf 2 Bereiche geeinigt, die wir noch weiter bearbeiten wollen, die beide Seiten interessiert haben. Das eine war der Bereich berufliche Qualifizierung. Das war von großer Bedeutung sowohl für die deutschen in China ansässigen Unternehmen als auch für die Chinesen, die natürlich wollten, dass ihre jungen Leute gut qualifiziert in solchen und anderen Unternehmen Arbeitsplätze finden. Und da hatten wir uns geeinigt, dass wir es jeweils zur Hälfte finanzieren, also 50-50. Und der zweite Bereich, in dem wir uns geeinigt haben, weiterzumachen, war der des sogenannten Rechtsstaatsdialogs. Da denkt jeder als allererstes natürlich an die Menschenrechtsfrage, die dazu auch gehört. Was auch wichtig und notwendig ist in China. Aber der Ansatz war eigentlich, im Grunde dazu beizutragen, dass es keine chinesische Industrienorm gibt. Dass also Normen dazu beitragen, dass sie kompatibel bleiben, auch für deutsche und andere europäische Unternehmen, die in China Niederlassungen errichten und dort tätig werden. Darauf haben wir uns geeinigt und das war auch natürlich mit einem gewissen Maß an Schmerzen auf der chinesischen Seite akzeptiert worden. Und dann kam Gerd Müller von der CSU und seine ersten Amtshandlungen nach der Aufstockung der Anzahl der Staatssekretäre und der Fahrer war die Errichtung eines neuen China-Referates. Und das, was Sie zitiert haben an Maßnahmen mit gendergemäßer Politik oder whatever it is, das ist das Ergebnis von Gerd Müller, CSU Bayern, der heute der UNIDO-Chef in Wien ist und da auch nochmal wahrscheinlich wiedergewählt werden wird, weil Frau Baerbock, die jetzt UN-Generalversammlungspräsidentin geworden ist, gesagt hat, lieber einen schlechten Deutschen als gar keinen Deutschen.
Okay, darauf aufbauend. Also wenn man die Liste anschaut, dieses Transparenzregister ist das wirklich interessant, dann sieht man ja nicht nur, wo es Geld hinfließt.
Das habe ich übrigens eingeführt. Das gab es vorher noch nicht. Frau Wiczorek-Zoll war 12,5 Jahre im Amt, aber sie hat 0 Transparenz eingeführt. Ich wollte es nur mal sagen, weil sonst lobt einen ja keiner.
Ja, nee, ich dürfte sie auch gerne selber loben. Mein nächster Punkt war, ich habe dann geschaut, wer kriegt das Geld eigentlich? Und das fand ich interessant, dass das Geld ja auch sehr oft an eine katholische Organisation geflossen ist, wo ich mir wiederum dachte, wer profitiert eigentlich von diesen Zahlungen für die Entwicklungszusammenarbeit? Die NGO oder das Empfängerland?
Also es gibt eine globale Entwicklungsindustrie, die im zig Milliardenbereich tätig ist. Da gibt es viele Dinge, wo es ein selbsterhaltendes System ist, das den Empfängerländern wirklich überhaupt gar nichts nützt. Es gibt auch viele Maßnahmen, die wirklich sinnvoll sind, wo man tatsächlich, wenn man das ordentlich organisiert, allerdings braucht man dafür auch Manpower, weil man sich darum kümmern muss, dazu beiträgt, dass Armut nachhaltig beseitigt werden kann. Und das kann sie eigentlich nur, indem in den Ländern, mit denen man zusammenarbeitet, wirtschaftliches Wachstum generiert wird. Nicht umsonst hat Walter Scheel, der Gründer des Ministeriums und übrigens der einzige liberale Minister vor mir, das Ministerium gegründet als Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Teil Entwicklung kam erst in den 1990er Jahren unter Minister Spranger dazu, weil man nochmal deutlich sagen wollte, wofür die wirtschaftliche Entwicklung dienen soll. Aber klar ist ja, sich noch entwickelnde Länder haben strukturelle Schwierigkeiten. Und wenn man ihnen Unterstützung geben kann, strukturelle Schwierigkeiten so zu beseitigen, dass Arbeit nicht im informellen Bereich, sondern im legalen Bereich stattfindet, dann gibt es Dinge, die man von einem liberalen Mund kaum zu hören wagt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Steuern einnimmt und dass mit diesen eingenommenen Steuern Dinge finanziert werden können, die der Allgemeinheit nützen, wie zum Beispiel ein Bildungssystem, ein Schulsystem, Infrastruktur oder Ähnliches. Und diesen Schwung zu kriegen aus der informellen Wirtschaft in die reguläre, legale Wirtschaft, das bedarf bestimmter Rahmenbedingungen, die jedes Land für sich natürlich nach seinem kulturellen Herkunftsgrund auch organisieren muss, die man aber unterstützen kann. Und dann hilft es auch den Empfängerländern. Ansonsten muss man sich genau angucken, wo die Overheads sind. Also wer wie viele Verwaltungskosten für seine eigene Organisation benötigt, bevor er irgendetwas tatsächlich in einem sich entwickelnden Land in Projekte umsetzt. Und dann geht es um die Frage der Nachhaltigkeit. Funktionieren die denn nur, solange man sich drum kümmert von außen, also Paternalismus? Oder macht man das so, dass die Empfängerländer tatsächlich in die Lage versetzt werden, sich selbst zu kümmern? Erlauben Sie mir da ein Beispiel auch wegen China. Nochmal, wir hatten in Namibia einen Schwerpunkt der Zusammenarbeit im ländlichen Wegebau, also Straßenbau zu Deutsch. Namibia ist übrigens das Pro-Kopf-Empfängerland mit den höchsten Leistungen aus der Bundesrepublik Deutschland. Ist 2,5-mal so groß wie Deutschland, hat halb so viele Einwohner wie Berlin, also sie haben richtig viel Platz. Straßen sind dort wichtig. Wir haben die Projekte immer so gestaltet, dass wir nicht nur Straßen bauen lassen, sondern dass wir tatsächlich vor Ort Firmen ertüchtigen, Straßen zu bauen und eine Straßenbauverwaltung, sehr deutsch, mit aufbauen, die dafür sorgt, dass diese Straßen erhalten bleiben. Das ist vergleichsweise relativ teuer. Die Chinesen haben die Straßen gebaut. Die waren dann aber nach 5 Jahren runtergerotzt, wenn die schweren Lastkraftwagen da durchgefahren sind. Es gab auch keine Verwaltung, die sich darum gekümmert hat, sondern die haben die Straßen halt hingemacht, so nach dem Motto, tausche Straße oder Präsidentenpalast gegen Schürfrecht. Und das war halt nicht unser Ansatz. Also es kommt immer darauf an, wie man es macht, worum man sich kümmern möchte und welche Manpower man hat, um dann auch tatsächlich darum zu kümmern, die Qualifikation aufzubauen, die Kompetenz zu übergeben und dann wieder gehen zu können.
Jetzt hat man mit einem Mitarbeiter gesprochen, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, der dort sein ganzes Berufsleben verbracht hat. Der Mann war pensioniert. Und ich habe ja schon viel in meinem Leben erlebt, aber ich habe selten jemanden erlebt, der so frustriert war. Weil der gesagt hat, er war quasi in allen Krisenländern der Welt unterwegs, vom Sudan über was weiß ich, und hat gesagt, immer wenn wir weg waren, war es auch weg. Also es war so ein bisschen dem Motto, wir haben alles Mögliche probiert, aber am Ende sind die Projekte entweder versandet, die konnten damit nicht umgehen, mit dem, was da war, oder aber auch natürlich Korruption und Selbstbereicherung. Ich meine, sind das jetzt nur Vorurteile, die ich jetzt hier weitergebe von jemandem, der einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat, oder wie groß ist das Problem?
Nein, das gibt es natürlich und es hat einen ganz zentralen Zusammenhang mit dem Ansatz, den die sogenannten Geberländer haben. Wenn wir als Deutschland sagen, wir wollen jetzt gendergerechte Politik und feministische Außenpolitik gestalten, dann finanzieren wir Projekte, die genau das hergeben, wie zum Beispiel Frau Witschold-Zoll mit der Frauenfahrschule in Kabul damals, bevor ich ins Amt gekommen bin. Das Projekt war nicht wirklich erfolgreich. Wenn wir ehrlich sind, können wir uns auch vorstellen, warum das nicht so gewesen ist. Das bedeutet also, Geber haben manchmal die Arroganz, wie Kolonialherren zu sagen, ich möchte das und das gerne machen und bin bereit, das zu finanzieren. Und die Empfängerländer sagen dann oftmals, ja, wenn ihr es zahlt, dann macht's halt. Aber weil sie kein wirkliches intrinsisches Interesse dran haben, funktioniert es dann auch nur, solange jemand da ist und sich darum kümmert. Schönes Beispiel ist Tansania. Tansania hat 2 Wasserversorgungssysteme bekommen, eins von der DDR und eins von der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, das war der Wettstreit, ein sogenannter Kaltkrieg,
ja.
Genau. Beide funktionierten, nachdem die Projekte abgeschlossen waren, nicht mehr, weil alle beide aus politischen Gründen diese Wasserversorgungssysteme aufbauen wollten und die Bevölkerung oder die betroffenen Leute haben auch gesagt, das ist toll. Und als es dann nicht mehr funktionierte, war es halt blöd, aber vorher gab es das ja auch nicht und dann ging es irgendwie weiter. Hintergrund war, man hat sich halt nicht drum gekümmert, die Qualifizierungen durchzuführen und den notwendigen Know-how-Transfer zu gestalten, um so ein System dann auch zu warten und in Stand zu halten. Das kann man in vielfältigen Bereichen machen. Also ich habe ja mal gelernt als Generalsekretär, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, dass viele liebgewordene Redewendungen einfach nicht wählertauglich sind, obwohl man sich so rein verliebt hat, weil die einfach wirklich cool sind im Zweifelsfall. Aber der Wähler will sie schlichtweg nicht hören. Also muss man das sagen, was der Wähler gerne hören möchte, um das Ergebnis zu erreichen. Und so ist es da natürlich ganz genauso. Und ich möchte ein Gegenbeispiel nennen. Es wird viel in den Medien gescholten über Ruanda und Präsident Kagame. Und wahrscheinlich ist er auch kein lupenreiner Demokrat und hat auch bestimmt seine Defizite in der Frage der Pressefreiheit und Ähnlichem. Aber man muss feststellen, nach einem Genozid hat er es geschafft, die zerstrittene Bevölkerung zu vereinen. Das war die erste echte Auslandsreise, die ich gemacht habe. Ruanda, Demokratische Republik Kongo und Mosambik. Und dann kam das Erdbeben in Haiti dazwischen. Egal. Ich war also bei Paul Kagame, ein super cooles Kabinettsteam von jungen, hochqualifizierten Menschen, Frauen und Männer, die überall in der Welt, in Kanada, in Frankreich, Großbritannien, USA, auch einmal in Deutschland studiert haben und wirklich Power hatten und was verändern wollten, dieses Land voranbringen wollten. Und ich war mehrfach in Ruanda und hatte dann mit Paul Kagame mehrfach auch natürlich bei Konferenzen und Ähnliches gesprochen und er war auch in Deutschland öfter. Und er meinte dann irgendwann zu mir, Herr Minister, wir sind jetzt für ostafrikanische Verhältnisse relativ gut im Gesundheitssystem. Deutschland war Schwerpunktgeber im Gesundheitssystementwicklung. Wir haben aber ein anderes Problem. Wir sind Bestandteil der East African Community. Das ist so ähnlich wie die Europäische Union, was Freizügigkeit der Arbeitskräfte anbetrifft. Und wir haben einen richtigen Bauboom, aber unsere jungen Leute kriegen keine Arbeitsplätze im Baubereich. Aus allen anderen Ländern der East African Community kommen junge Leute, die hier Arbeitsplätze kriegen, aber unsere fallen durch. Können wir nicht irgendwie ausfasieren mal aus dem Gesundheitsbereich und mal gucken, dass wir qualifizieren im beruflichen Bereich Bauberufe, vielleicht sogar mit regenerativen lokalen Baustoffen, dass sie ja auch noch eine Nachhaltigkeitsgeschichte haben. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben ordentlich ausfasiert im Gesundheitsbereich und sind dann in den Bereich Bauberufe gegangen. Also Elektrizität, Maurer, Gaswasserinstallationen, also alles, was so dazugehört. Haben natürlich, anders als das bei uns bekannt ist, im dualen System keinen privatwirtschaftlichen Partner gehabt, sondern wir haben praktisch in überbetrieblichen Bildungsstätten Theorie und Praxis ausgebildet, was aber gut funktioniert hat, weil die jungen Menschen da wirklich einfach lernbegierig sind. Das ist anders als bei uns, wo man sagt, Schule will ich nicht, sondern da ist man froh, wenn man hingehen darf. Und was dann spannend war, und jetzt komme ich mal zurück zu Ihrem Beispiel mit dem GEZ-Mitarbeiter, die ganzen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entwicklungsorganisationen, ich will es jetzt nicht nur auf die GEZ beziehen, sondern auch auf die anderen NGOs, die in Ruanda tätig waren im Gesundheitssektor, die wurden über Nacht plötzlich Experten für Bauberufe. Und genau das ist einer der Fehler. Ich finde, ein Entwicklungsexperte ist eine bessere Wanderheuschrecke. Ja, also man geht irgendwo hin, gibt seine Expertise weiter, versucht zu befähigen, dass die Partner das selber können und dann zieht man weiter zum nächsten Land, wo man seine Expertise weitergeben kann. In dieser Entwicklungsindustrie, die es tatsächlich gibt, und zwar nicht nur in Deutschland, hat es sich eingewöhnt, dass die Menschen ihre Lebensziele mit einem Land verbinden und da wollen sie dann gerne bleiben. Und dann ist ein Gesundheitsexperte halt plötzlich Bauexperte.
Also, ich verstehe das, natürlich ist problematisch. Ich würde mal gerne mal versuchen, ein bisschen zu systematisieren, was ich jetzt verstanden habe. Ich habe also verstanden, das eine Thema ist bei der Entwicklungszusammenarbeit, man muss nicht kommen mit dem, was man selber für wichtig hält, gender, feministisch, sondern mit dem, was das Land wirklich braucht.
Richtig.
Und zum Zweiten hängt es damit zusammen, wie gut die lokale Governance ist. Weil Ruanda hat sich ja auch in den letzten Jahren, nachdem sie nicht mehr Minister waren, hat sich ja weiter hervorragend entwickelt und ist jetzt das führende Land da. In der Region hat ja, obwohl es keinen Zugang zu Meer hat, hat es ja, soweit ich weiß, auch geschafft, zum Beispiel da lokale IT anzusiedeln. Also gerade die großen Tech-Konzerne siedeln sich dort auch an.
VW hat da ein Assembly-Werk gebaut.
Aber auch gerade so IT und was die Zukunftsbranche betrifft, auch was die US-Konzerne betrifft, ist Ruanda trotz der Nachteile, keinen Meerzugang zu haben, haben sie da quasi was gemacht. Was beweist im Prinzip, lokale Governance ist wichtig. Und jetzt würde ich mal fragen, wenn wir beide sagen, okay, passt Inhalt und passt lokale Governance, kommen wir vielleicht mal auf eine Region, die sehr viel Geld empfängt. Ich meine, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Transparenzbericht, ich glaube, über 600 Millionen Euro fließen nach Palästina und die palästinensischen Gebiete. Beziehungsweise jetzt muss ich dazu sagen, bei vielen Projekten steht, der Titel ist nicht mehr erreichbar. Man weiß nicht mehr genau, was damit gemeint war. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, würden sagen, also jetzt, ich würde es wahrscheinlich sagen, gut, die Palästinensergebiete oder Palästinenser generell sind wahrscheinlich in den letzten 70 Jahren die größten Empfänger weltweit gewesen, wäre meine These. Da wäre die Frage halt, woran liegt das, dass das irgendwie nicht dazu beigetragen hat, gut, ich muss ja auch nicht politisch werden, aber wie hat den Konflikt nicht begleitet? Also was war es effektiv und effizient und das sieht man nur so nicht, weil immer wieder Kriege gibt oder gibt es dann auch dort strukturelle Probleme, wo wir gleich gekommen sind mit Themen, die nicht passen? Also Frauenfahrschule im Gazastreifen, jetzt mal als hypothetisches Beispiel, wahrscheinlich nicht gab. Ich meine, wie ist Ihre Sicht darauf? Es ist ein großer Posten und da fragt man sich ja, das ist ja jetzt nicht humanitäre Hilfe, es ist ja jetzt ja nicht Hilfe für Flüchtlingslager, sondern es ist ja eigentlich Entwicklungszusammenarbeit.
Es gibt da sehr, sehr viele strukturelle Probleme. Die erste Frage, die man sich durchaus stellen darf, ist, warum haben die ganzen in Katar lebenden Hamas-Größen mehrere Milliarden auf ihren privaten Konten? Wo kommen die her? Die zweite Frage, die man sich stellen darf, ist, warum finanziert die palästinensische Autonomiebehörde, also das ist die Verwaltung von Herrn Abbas, warum finanziert die Familie von Terroristen, die entweder getötet oder im Gefängnis eingesperrt sind, um sie mit entsprechenden Leibrenten sozusagen auszustatten? Die dritte Frage, die man durchaus stellen darf, ist, wie kann es sein, dass statt der Entwicklung eines wirtschaftlichen Systems, das tragfähig eine eigene Bevölkerung versorgen kann, ein Tunnelsystem gebaut wird, das eine Größe hat, die größer ist als das U-Bahn-System von London? Ich will das jetzt an zwei Beispielen deutlich machen. Ich habe ja mit der palästinensischen Autonomiebehörde offiziell zusammengearbeitet und die wurde im Gazastreifen ersetzt durch die UNRWA, United Nations Health Relief Association, also das Flüchtlingswerk der Palästinenser. Dazu muss man schon mal sagen, das ist gegründet worden 1947, glaube ich, für die palästinensischen Flüchtlinge aus den ehemaligen Gebieten des britischen Mandatsgebietes Palästina, also Transjordanien, was heute Jordanien ist, und Israel, was heute Israel ist, und die sogenannte Westbank, also Judäa und Samaria, und gilt für alle Generationen, die nachfolgend gekommen und geboren sind, also auch für den Arzt, der in Berlin-Neukölln arbeitet und Nachkomme eines Flüchtlinges, der von den damals übrigens arabischen Ländern vertriebenen Araber aus diesem Gebiet geboren wurde. Dieses palästinensische Flüchtlingswerk hat ungefähr 30.000 Mitarbeiter. Das UNHCR, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, für die ganze andere Welt, also alles, was nicht Palästina ist, hat weniger als die Hälfte, ich glaube ungefähr 8.000 oder 9.000 Mitarbeiter. Das zeigt schon einmal, dass da eine gewisse Unausgewogenheit stattfindet. Und jetzt zwei ganz konkrete Beispiele. Ich war mehrfach in Gaza. Einmal hat mich auch die israelische Regierung nicht einreisen lassen, was ein großer Eklat gewesen ist. Hinterher haben sie dann sich bedankt, indem sie alle EU-Außenminister nach Gaza eingeladen haben, um zu zeigen, wie es da aussieht. Aber ich war mehrfach dort und mein Thema war in erster Linie ländliche Bewässerungsprojekte, damit eine eigene Lebensmittelversorgung möglich ist und die Rehabilitierung des Klärwerks in Gaza statt. Weil das Klärwerk marode war und, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, die Fäkalien ungefiltert in den Boden und ins Mittelmeer geflossen sind. Das hat dazu geführt, dass das wenige vorhandene Trinkwasser sowieso verseucht worden ist. Und auch die Israelis fanden das blöd, weil nämlich die ganzen Fäkalien in der Stadt an den Badestrand angespielt worden sind. Also musste man irgendwie regeln, dass man das organisiert, um es zu rehabilitieren. Und dann habe ich mit dem damals zuständigen Chef der KOGAT, also die israelische Militärverwaltung, man muss immer mit jedem zusammenarbeiten, auch wenn es um Wasserprojekte geht, weil alles zu eng beieinander liegt. General Dangot hieß der Mensch, jeden einzelnen Zementsack ausverhandelt. Wir haben darüber geredet, ob wir die Mauern an den sogenannten Trockenbeeten, ob die, wie unsere Ingenieure sagten, 50 Zentimeter hoch sein dürfen oder wie die Israelis wollten, nur 30 Zentimeter, weil das Ganze war grenzzaunnah und man konnte dahinter in Deckung gehen und dann schießen. Und man hat sich dann klassischerweise geeinigt auf 40 Zentimeter hohe Trockenbeetmauern, damit die Fäkalien nicht überschwappen auf der einen Seite, auf der anderen Seite keine Terroristen dahinter mit ihren Kalaschnikows in Deckung gehen können. Um sicherzustellen, dass unser Zement nicht in der Tunnelindustrie landet, habe ich auch dafür gesorgt, dass eine Ortskraft der Kreditanstalt für Wiederbau jeden Zementsack persönlich begleitet hat. Dass diese Ortskräfte wahrscheinlich auch alle Hamas durchseucht gewesen sind, wie die gesamte UNRWA, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Was ich auch verwunderlich fand, war unsere ländlichen Bewässerungsprojekte mit Treibhäusern und allem drum und dran, die haben immer gut funktioniert, aber nie lange. Weil nach wenigen Monaten funktionierten die nicht mehr und ich dachte schon, wir hätten schlechte Qualität an Rohren gekauft. Und wir mussten dann immer nachsanieren. Aber dass ich auf die Idee gekommen wäre, dass die Rohre ausgebaut und zu Raketenwerfern und Raketen umgebaut werden, diesen Schluss habe ich nicht gehabt, aber es ist faktisch nachweisbar so gewesen. Unsere Bewässerungsrohre sind von Hamas ausgebaut worden und die haben daraus Raketen und Raketenwerfer gebaut. Und auch sowas geht nicht, ohne dass die UNRWA als die Trägerin der Mitte dort das Ganze mitgestaltet. Ich war selbst in UNRWA-Schulen, nicht wissend, dass unter mir wahrscheinlich Raketen gelagert waren und dort Kommandozentralen für eine Terrororganisation eingerichtet waren, die ihre Datenleitung aus den Schulen und aus den Verwaltungsgebäuden der UNRWA bezogen haben, auch ihre Wasserversorgung teilweise und ihre Entwässerung. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, der Bereich Gaza ist absolute Terrorfinanzierung und da darf kein einziger Cent mehr hingehen. Die UNRWA ist nicht Lösung des Problems, sie ist Teil des Problems. Und nach der Bundeshaushaltsordnung ist die Finanzierung von kriminellen Organisationen nicht erlaubt. Das heißt, es darf eigentlich kein Cent Steuergeld mehr an die UNRWA gehen. Und ich muss sagen, bei der palästinensischen Autonomiebehörde bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir das wirklich einschätzen müssen. Da ist es lange nicht so schlimm wie im Gazastreifen, wo übrigens die Hamas gewählt worden ist von der Bevölkerung. Ich meine, die haben die gewählt. Die wollten sie haben. Es gab übrigens auch Geiseln, die geflohen sind im Gazastreifen, die von zivilen Bürgern, unbeteiligten Zivilisten, wie das immer so in den Medien heißt, wieder eingefangen und der Hamas übergeben worden sind. Geiseln wurden gehalten in den Privatwohnungen von UNRWA-Lehrern, die den Kindern beibringen, dass Israel scheiße ist, um das jetzt mal so deutlich zu sagen, und damit die nächste Generation potenzieller Terroristen produzieren, das alles mit unserem Steuergeld. Das heißt also, ganz klare Aussage, kein einzigen Cent mehr für diese Terrororganisation UNRWA. Der Laden muss dicht gemacht werden oder zumindest darf er kein Geld mehr aus Deutschland kriegen. Und man braucht eine andere Lösung, um das Problem zu regeln. Allerdings natürlich erst, wenn die Geiseln frei sind und die Hamas entwaffnet ist.
Jetzt sind wir ja nach den USA der zweitgrößte Zahler von Entwicklungs... Ja gut, ich sage immer Hilfe. Sie haben gesagt, ich soll nicht Hilfe sagen.
Wird sich jetzt ändern. Wir werden wohl der Größte werden, weil Trump ja die Entscheidung getroffen hat, USAID im Grunde trocken laufen zu lassen.
Das wäre immer eine Frage jetzt gewesen. Die USAID, ist das denn richtig, was die Regierung gemacht hat? Ich meine, ein bisschen habe ich Sie schon so verstanden. Sie sagen ja, eigentlich sagen Sie, auch wenn Sie früher das Ministerium nicht mehr wollten, wollten Sie ja einen Teil der Arbeiten dieses Ministeriums sehr wohl.
Unbedingt.
Und Sie haben auch gerade eben ja sehr schöne Beispiele gebracht, wo es wirkt. Und gleichzeitig haben Sie natürlich ein sehr drastisches Beispiel gebracht, wo es eben wirklich der ultimative Missbrauch ist, also zur Bereicherung und zur Unterstützung von Terror. Ist das denn richtig, was die USA machen? Muss man einmal das so auf Null setzen? Müssten wir wirklich mal sagen, okay, Frau Merkel hat Angst gehabt von den NGOs, aber jetzt hauen wir es durch und wir machen einfach mal ein Jahr gar nichts, setzen das neu auf? Oder was wäre Ihre Sicht auf diese Sache?
Ich würde es nicht so machen, wie es der Trump macht. Ich würde sagen, eine regelmäßige Überprüfung der Effizienz und der Wirksamkeit ist natürlich notwendig. Es gibt auch ein schönes Beispiel. In meiner Amtszeit war mein britischer Kollege Andrew Mitchell, der später auch Chief Whip von den Tories gewesen ist. Der hat etwas gemacht, was ich beeindruckend fand. Der hat alle freiwilligen Beiträge für UN-Organisationen auf den Prüfstand gestellt auf Wirksamkeit. Und die hatten ein Finanzproblem. Die mussten eigentlich Geld sparen. Da hat er gesagt, was zahlen wir, was wir nicht zwingend zahlen müssen, sondern freiwillig bezahlen, und bringt das das Ergebnis, das wir uns davon vorstellen? Und dann ist er, glaube ich, nageln Sie mich nicht auf die Zahl fest, ungefähr auf 10 Organisationen gekommen in diesem Review, wo die Experten gesagt haben, Aufwand und Ertrag stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zusammen. Es lohnt sich eigentlich nicht, was wir da bezahlen, weil es kommt hinterher nichts raus. Und dann ist er aus diesen Organisationen ausgetreten. Aber anders als Herr Trump, nicht von heute auf morgen, sondern die haben die Kündigungsfrist eingehalten und man konnte sich doch einstellen und ähnliches. Und dann bin ich damals zu Guido Westerwelle gegangen, okay, das würde ich auch gern machen. Und dann meinte er, das geht nicht, wir wollen in den UN-Sicherheitsrat, da müssen wir überall drin bleiben, sonst werden wir nicht gewählt. Ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann, ist die Frage, ob es zielführend ist. Wir sehen bei USAID eine Problematik, die wirklich akut ist. Viele, insbesondere Gesundheitsprojekte, die teilweise Ersatzvornahme sind, wo die eigene Regierung des Empfängerlandes sich wirklich hätte kümmern müssen im Zweifelsfall und keine Verantwortung übernommen hat, falsche Prioritäten gesetzt hat und, wo Fehler gemacht haben. Die führen aber, wenn sie jetzt ad hoc abgebrochen werden, dazu, dass viele Menschen, die nicht gesund sind oder die von Krankheit oder Tod bedroht sind, dass die in eine höchst prekäre Situation kommen. Wir hatten etwas Ähnliches schon mal in der Zeit von George Bush Senior. George Bush Senior hat USAID aufgefordert, aus den Projekten der reproduktiven Medizin auszusteigen. Reproduktive Medizin ist nichts anderes als Familienplanung. Also Verhütung, Abtreibung, alles, was so dazugehört, mit der Kindergesundheit und ähnliches. Und das hat er aus religiösen Gründen nicht mehr weiter finanzieren wollen. Ist nicht meine Ansicht, ist nicht meine Welt, kann man aber so meinen. Der hat aber klar gesagt, wir fassieren das ordentlich aus und gucken, dass wir andere Geber finden, die das übernehmen, denen so ein Thema wichtig ist. Weil für die betroffenen Menschen war es natürlich von zentraler Bedeutung. Ein Mädchen, das nicht zur Schule kann, kriegt immer mehr Kinder und früher Kinder als ein Mädchen, das zur Schule geht. Eine Frau, die nicht entscheiden kann, wie viele Kinder sie selbst haben möchte, weil die Sozialstruktur der Gesellschaft es ihr nicht erlaubt und es keine Verhütungsmöglichkeiten gibt, kriegt immer mehr Kinder, als sie haben möchte in aller Regel, die sie dann hinterher womöglich nicht ernähren kann und die sie auch nicht ausbilden kann, weil es einfach zu viele sind und man das Schulgeld nicht bezahlen kann und. Also eins kommt zum anderen. Deswegen hat George Bush Senior, der, glaube ich, auch aus der gleichen Partei kommt wie Donald Trump, hat es also sehr vernünftig gemacht, mit dem gleichen Ziel und dem gleichen Ergebnis wirkungsvoller zu sein. Deswegen sage ich nicht generell, das darf man nicht machen. Aber mit der Brechstange alles kaputt zu hauen, ohne die betroffenen Menschen im Blick zu behalten, also nicht die Steckenpferde, die jemand durch die Welt reitet, die meine ich nicht, ja, die kann man weghauen. Ja, aber die betroffenen Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen dringende medizinische Versorgung bedürfen, das muss man organisieren, weil alles andere ist unmenschlich. Und dann gibt es auch entweder andere Geber oder es gibt plötzlich auch entwicklungsorientierte eigene Regierungen, die ihre Prioritäten verändern. Und die dann vielleicht nicht irgendwie das schöne neue Gästehaus oder den neuen Präsidentenpalast finanzieren, sondern womöglich irgendwo Impfstoffe einkaufen, die dazu führen, dass Malaria weniger gefährlich wird.
Wenn wir jetzt auf heute blicken, Sie haben gerade gesagt, wir wären jetzt die größten Geber weltweit. Meine erste Frage wäre, sollen wir das bleiben? Oder würden Sie sagen, jetzt, wir haben ja auch einige Themen in Deutschland, wir haben ja in Deutschland auch einige Probleme, dass man sagt, nee, wir müssen eigentlich das zurückfahren, warum müssen wir so weit vor allen anderen liegen, absolut wie auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und die zweite Frage dann anschließend ist dann, wie sollten wir es denn in Zukunft machen, dass es besser ist, wenn wir es nicht komplett einstellen?
Ja, also ich glaube, als ich 14 war, ist das Ziel, 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren, beschlossen worden. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich 14 war. Und ich habe immer die Ansicht vertreten, dass die Summe des ausgegebenen Geldes nichts über die Wirksamkeit aussagt, was man ausgibt. Und ich habe auch jetzt im Wahlkampf meiner Partei, ich bin ja Basismitglied, ich kontrolliere nur noch die Führung, habe keine Funktion, aber ich habe manchmal eine Idee und habe dann darauf hingewiesen, dass in meiner Amtszeit ich mit deutlich weniger Geld ausgekommen bin, nämlich mit 6,8 Milliarden Euro im Jahr, schon zu Beginn der neuen Amtszeit, der alte Haushalt vorgesehen hat, weit über 10 Milliarden Euro für Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube immer noch, die Summe des ausgegebenen Geldes ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage, wie man es ausgibt, das macht es wirksam. Viel Geld loswerden kann jeder von uns. Wir müssen nur mit der richtigen Kreditkarte auf den Kurfürstendamm gehen und dann einen Laden nach dem anderen abklappern. Aber ob wir das Richtige gekauft haben, ist dann die Frage. Ich würde es auf keinen Fall beenden. Ich würde Entwicklungszusammenarbeit in welcher Struktur auch immer, meine Vorstellung war halt im Auswärtigen Amt, weil wir da auch eigene Synergien gewinnen können, aber ich würde auch das Auswärtige Amt im BMZ integrieren, da habe ich auch kein Problem mit. Oder die Außenwirtschaftsabteilung des Wirtschaftsministeriums, das macht wirklich Sinn. Die hätte ich immer gern gehabt, aber die wollte Rainer Brüderlinie abgeben. Also den Teil zumindest für die Entwicklungsländer zu übernehmen, damit man den Schwerpunkt auf wirtschaftliche Entwicklung setzt, um dadurch Armut zu bekämpfen. Aber ich würde immer sehen, dass wir ein großes Interesse als exportierende Nation haben, dass es möglichst viele prosperierende Regionen in der Welt gibt, dass es möglichst viele stabile und sichere Regionen in der Welt gibt, die dann dazu beitragen, dass die Menschen in der Lage sind, auch Produkte zu kaufen, die bei uns hergestellt werden.
Also da würden natürlich Kritiker sofort sagen, das ist ja nichts anderes als so eine Art Absatzfinanzierung und wir wollen ja nur unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen fördern und nicht den Ländern wirklich helfen. Ich meine, was halten Sie den Kritikern entgegen?
Ja, das war ja der große Vorwurf. Ich hatte zwei große Vorwürfe. Einmal die Ökonomisierung der Entwicklungszusammenarbeit und die Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit. Die Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit war darin begründet, dass ich in Afghanistan beginnend gesagt habe, wenn dort verschiedene Bundesministerium, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, das Innenministerium und das Entwicklungsministerium in der gleichen Region mit dem Geld des gleichen Steuerzahlers das gleiche Ziel erreichen wollen, nämlich dem Nährboden für Terrorismus zu entziehen, dann müssen die wenigstens auch miteinander reden. Und weil die Sprache zwischen Entwicklungsexperten und Sicherheitsexperten manchmal eine verschiedene ist, habe ich meine Leute faktisch gezwungen, mit der Bundeswehr zu kommunizieren, was ein wirklicher Stilbruch gewesen ist. Das ging so weit, dass ich gesagt habe, wenn das nicht funktioniert, dann wird das Deutsche Haus aufgelöst und alle Entwicklungsexperten leben im Camp der Bundeswehr. Da wollten sie auch immer gerne hingehen, weil die zollfreien Einkaufsmöglichkeiten da gut waren. Aber sie wollten natürlich den Kontakt nicht haben. Aber es war natürlich völlig klar, dass man miteinander reden muss. Und bei der Ökonomisierung der Entwicklungszusammenarbeit lag mein Schwerpunkt auf dem Namen des Ministeriums. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Denn mein Ziel war ja, möglichst wenig Steuergeld auszugeben und möglichst viel privates Geld zu generieren, das in gute Entwicklungsprojekte investiert wird. Meine Erfahrung ist, wenn deutsche Unternehmen sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern engagieren, wenn sie dort Produktionsstätten bauen, also Wertschöpfung ermöglichen, dann nehmen sie auch unsere Standards mit. Vielleicht jetzt nicht die Arbeitszeitordnung, aber doch im Wesentlichen die Standards, was Menschenwürde und Menschenrechte und Umweltschutz anbetrifft, weil wenn sie es nicht tun, dann wirkt das ja negativ auf den Heimatmarkt Deutschland wieder zurück. Deswegen ist es für viele, vor allem mittelständische Unternehmen, eigentlich eine ganz spannende Geschichte gewesen, mit der Bundesregierung zusammen in sich entwickelnde Länder zu gehen, weil sie anders als Großunternehmen gar nicht die Struktur hatten, sowas zu organisieren. Und deswegen faktisch mit dem Bundesadler auf der Schulter in einem Land mit weniger rechtsstaatlichen Strukturen womöglich, aber eine wirklich gute wirtschaftliche Chance zu nutzen und zu wissen, zur Not kann ich auch auf die Regierung und deren Unterstützung durch die Botschaft oder Ähnliches mich verlassen, weil ich arbeite hier zwar mit eigenem Geld, aber ich kriege auch eine steuerliche Finanzierung dazu. Und das führt dann dazu, dass ich mehr machen kann und muss, sonst kriegst du nicht, als mein Betriebsinteresse mit sich bringt. Also ich muss drumherum noch was machen. Ich muss noch eine Wasserversorgung für die umliegenden Dörfer machen oder eine Elektrizitätsversorgung, die ich sowieso schon für die Firma brauche, so weit verlängern, dass auch andere bedient werden können und. Und das beides zusammen, das führt dazu, dass Deutschland einen sehr guten Ruf in vielen, vielen Ländern genießt, weil sie nämlich tatsächlich Wertschöpfung gewährleisten und den Menschen die Chance geben, aus der Armut durch eigene Arbeit rauszukommen.
Das finde ich auch einen richtigen Ansatz. Ich meine, ich habe mal gehört, dass Deutschland auch deshalb so aktiv ist in der Entwicklungszusammenarbeit, weil quasi das so ein Weg war für uns nach den Ereignissen Nazi-Deutschland quasi wieder auf der Weltbühne akzeptiert zu werden. Also ist es auch noch ein Aspekt, dachte ich, das hilft einfach uns allen, weil wir dann durch besseres Image in der Welt haben?
Mit Sicherheit, weil das Ansehen Deutschlands ist natürlich nicht so schlecht wie das von anderen kolonialen Mächten, weil wir nach dem Ersten Weltkrieg auch die meisten Kolonien rausgeschmissen worden sind. Also wir hatten weniger Zeit, die gleichen Fehler zu machen wie andere. In manchen Ländern haben wir es trotzdem leider geschafft, insbesondere in Namibia, aber auch in Tansania zum Beispiel, und haben sehr, sehr lange gebraucht, um deutlich zu machen, dass wir auch dort Verbrechen begangen haben als Nation, also wir nicht alle persönlich, aber insgesamt als Kolonialherren. Hätten wir die gleiche Zeit gehabt wie alle Kolonialmächte, dann wären wir wahrscheinlich auch im Ansehen weniger gut gelitten. Viele haben immer noch ein hohes Ansehen positiver Art gegenüber Deutschland. Ich habe in Namibia, aber auch in Togo oder anderen Ländern, Kamerun, die mal deutsche Kolonien gewesen sind, so viele Menschen getroffen, die als Tiefschwarze von der Hautfarbe her mit Namen wie Robert oder Werner plötzlich neben mir standen und mich auf Bayerisch ansprachen. Ja. Oder Sächsisch, je nachdem, wo es gewesen ist, weil einfach diese Traditionen teilweise aufrechterhalten werden, trotz allem, was schiefgelaufen ist. Dadurch, dass wir im Vergleich zu anderen eher als fairer Makler gelten, also nicht als dummer Idiot, sondern als fairer Makler, haben wir ein gutes Ansehen. Und was uns keiner glaubt in der Welt, als Staat, dass wir altruistisch durch die Welt marschieren. Ja, wir wollen helfen. Und natürlich in Krisensituationen, bei Katastrophen, hilft man. Völlig ohne Ansehen der Persönlichkeit und des Statuses, der politischen Einstellung oder sonstiges. Aber da, wo es um Entwicklungszusammenarbeit geht, ist es Interessenpolitik. Und natürlich haben wir dann Interessen. Und wenn wir jetzt versuchen, anderen Staaten zu sagen, wir arbeiten ja als Bundesregierung, dann als Partner einer anderen Regierung, die genauso legitim im Amt ist und deren Land genauso nur eine einzige Stimme bei den Vereinten Nationen hat wie Deutschland. Mit denen arbeiten wir zusammen eigentlich auf Augenhöhe. Und wenn wir dann denen suggerieren, wir machen das nur aus altruistischer Überzeugung, glaubt uns kein Mensch. Natürlich haben wir Interessen. Und wenn man die Interessen der einen und die Interessen der anderen in Deckung bringen kann, dann nenne ich das immer Win-Win-Situation, eine Formulierung, die meine Mitarbeiter zum Schluss gehasst haben. Ich bin sogar zur Triple- und Quattro-Win-Situation gekommen teilweise, weil man einfach versuchen muss, die Leute in ein Boot zu kriegen, wo sie alle in die gleiche Richtung gemeinsam rudern.
Das heißt, Sie würden aber auch sagen, lass uns weiter eine deutsche wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit haben und keine europäische. Oder würden Sie sagen, eigentlich ist es dann eher ein Thema, wo die Europäer zusammenarbeiten sollten? Und vielleicht als zweite Frage dazu, wie sehen Sie denn die anderen europäischen Länder? Gibt es da welche, von denen wir da lernen können, oder sind wir da eigentlich der Standard?
Also wir haben natürlich beides. Wir haben eine deutsche und eine europäische. Die Entwicklungsdirektion der Europäischen Union wird wie alles andere zu 25% mit deutschem Steuergeld finanziert. Und das darf man nicht vergessen. Das sind wir auch immer mit 25% im Boot. Und es wird aber entschieden in der Kommission. Und natürlich hat das Parlament eine Beteiligung. Das ist aber genauso wie bei uns im Parlament. Dieses Ministerium hier in Deutschland ist im Prinzip genial. Ja, sie haben zwei Gesetze. Das Haushaltsgesetz, da muss sowieso jeder durch. Das Entwicklungshelfergesetz, das lassen sie in Ruhe. Dann gibt es ein paar völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen, an die müssen sich halten, und der Rest ist Regierungshandeln. Und zwar in allen Politikfeldern, die eine Regierung hat, von Gesundheit über Bildung bis Sicherheit. Also das komplette Spektrum. Sie müssen dann im Parlament, und das gilt für Europa ganz genauso, die entsprechenden Meinungsführer identifizieren, und den finanzieren sie, dass die ihr Steckenpferd durch die Welt reiten können, und dann können sie Politik machen. Das ist schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Europäischen Union ist es halt so, anders als bei uns, dass da der Ansatz oftmals ein etwas anderer ist. Ich als Mitglied der FDP, mir ist die Kommissionsentscheidung in aller Regel zu links. Sie ist mir zu kompromissgetrieben, und deswegen finde ich die eigenständige Entwicklungszusammenarbeit ganz gut. Die reine EU Entwicklungszusammenarbeit birgt übrigens ein anderes Restrisiko. Wir Deutschen halten uns an OECD-Standards. Und OECD-Standards bedeutet, es gibt keine Lieferbindung. Also wenn wir sagen, wir finanzieren euch ein Wasserversorgungssystem oder ein System erneuerbarer Energien durch Photovoltaik, Windenergie oder whatever, dann können wir, und das habe ich auch immer gemacht, gerne darauf hinweisen, um das Ziel zu erreichen, gibt es auch in Deutschland hergestellte Produkte, die man erwerben kann von diesem Geld, das wir geben, um hinterher erfolgreich zu sein. Andere Länder, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, machen sowas sehr viel offensiver. Auch außerhalb der OECD-Standards. Nehmen wir mal aus meiner jetzigen Lebenswelt. Ich bin jetzt bei der Rheinmetall AG zuständig für die internationalen Regierungsbeziehungen und die internationale Strategieentwicklung. Nehmen wir mal ein Beispiel, das ich von einer Firma gehört habe, an der wir nicht beteiligt sind. Es ging um den Verkauf von Fregatten an Ägypten. Und dann ist der französische Präsident höchstpersönlich, der zu meiner liberalen Parteienfamilie gehört eigentlich, ist nach Kairo gereist mit einer großen Delegation und hat darauf hingewiesen, wenn sie die französische Fregatte nehmen, dann ist die German free. Da sind keine German Produkte oder Patente drin. Das heißt, ihr lauft nicht Gefahr, dass die Exportgenehmigung nicht erteilt wird. Also so kann man es auch machen.
Aber es gab ja vor kurzem diese Kritik. Ich glaube, in Südafrika fördern wir Photovoltaik und anderes und die Sachen werden aus China geliefert und andere Techniken werden von China geliefert. Und da gibt es ja viel öffentliche Kritik in Deutschland im Motto, wieso bezahlen wir dann, dass die Länder chinesische Waren kaufen? Dann sagen Sie jetzt, ist für Sie kein Problem. Ich muss jetzt gestehen, ich bin auch liberal, aber irgendwie wurmt es mich dann doch.
Ja, mich auch. Aber ich sage jetzt, das ist der OECD-Standard. Und weil wir Deutschen normalerweise auch Entscheidungen der Europäischen Union sehr deutsch umsetzen, setzen wir das auch um. Andere setzen das vielleicht französisch oder italienisch um und haben dann weniger Probleme in der tatsächlichen Umsetzung. Wir sind da sehr regelkonform. Der Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit, den ich eigentlich richtig finde, ist, wir vereinbaren mit unserer Partnerregierung bestimmte Projekte, die im deren Interesse sind und auch in unserem Interesse, weil wir wollen ja CO2-Emissionen minimieren insgesamt und wollen einen Wandel hinbekommen zur Energieversorgung, dass wir denen sagen, okay, also Photovoltaik, das ist genau das, was wir jetzt machen wollen, damit ihr vielleicht eure Kohlekraft ein bisschen runterschraubt oder nicht weiter erweitert. Wenigstens das, weil sie brauchen natürlich mehr Energie. Logisch brauchen sie die. Die haben teilweise bis zu 15 Stunden Stromausfall. Keine Firma. Deswegen arbeiten wir in unseren Werken schon mit eigen hergestellten grünen Wasserstoff durch Photovoltaikanlagen, weil da scheint zum Glück ab und zu die Sonne. So, aber dann ist natürlich auch in der Verantwortung der Partnerregierung die Entscheidung zu überlassen, wo sie die Produkte bezieht. Wir können immer darauf hinweisen, wenn wir noch etwas selbst produzieren, dass man das auch bei uns gerne kaufen darf. Und meistens wird der Hinweis ja auch wohlwollend aufgenommen. Aber manche Sachen, die haben wir halt einfach gar nicht mehr oder in einem wettbewerblichen Preis nicht darstellbar.
Würden Sie denn jetzt nochmal zurückspringen auf einen anderen Aspekt, wir haben gesprochen vorhin, wir haben zwei Themen, einerseits war, passt der Inhalt, das andere war, wie ist die lokale Governance? Würden Sie denn, ich sag mal Südafrika ist das Beispiel, ich bin jetzt kein großer Experte, aber ich glaube Südafrika ist auch nicht alles so super zurzeit und gleichzeitig ist ja Südafrika auch nicht mehr so ein richtig bitterarmes Land. Die haben ja vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sind die ja gar nicht mal so schlecht, die haben auch sehr viele Rohstoffe. Müsste man unter Umständen vielleicht sagen, nach dem Motto, desto weiter das Land schon in der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung, desto höhere Governance-Standards setzen wir jetzt? Also ich könnte mir das mal vorstellen, Sudan als Extrembeispiel, wahrscheinlich bitterarmes Land, Governance schlecht und so weiter. Man macht trotzdem etwas, weil es wirklich um humanitäre Hilfe geht. Dann sagt man auch Kompromisse bezüglich der Governance. Und würde man dann sagen, okay, bei Ländern wie Südafrika sollte man eigentlich bei so einem Thema beispielsweise sagen, eigentlich könnt ihr das selber machen, ihr seid reich genug, dann machen wir lieber andere Themen, weil wir eben auch das Governance-Thema haben, Korruption und Ähnlichem.
Und deswegen gibt es ja regelmäßig Regierungsverhandlungen. Das ist jetzt parteipolitisch völlig wertfrei. Und in diesen Regierungsverhandlungen werden solche Dinge halt genau besprochen. Nun ist Südafrika ja das erste Mal in der Situation, eine Koalitionsregierung zu haben. Das kannten die ja bisher gar nicht. Der ANC war ja immer Alleinregierung. Und dank des hervorragenden Wahlergebnisses der Democratic Alliance, was zufälligerweise die Partnerpartei der Freien Demokraten ist, musste eine Koalition gegründet werden, die es jetzt ermöglicht, auch gerade auf diesen Governance-Bereich mehr zu gucken. Es ist natürlich völlig klar, dass nach dem Ende der Apartheid und dem Übergang auf die ehemalige Befreiungsarmee, die eine Partei geworden ist, man ein sehr, sehr enges Netzwerk gehabt hat, wo man sich auch versucht hat, gegenseitig zu helfen und wo vielleicht nicht alles nach den Standards gelaufen ist und mit Sicherheit nicht alles nach den Standards gelaufen ist, die wir so kennen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man in den ganzen ehemaligen Kolonialstaaten des südlichen Afrikas, auch des östlichen Afrikas, versucht, ein gewisses Maß an Fairness dahingehend zu gestalten, dass man durch Recht Setzung versucht, nicht weiße Einwohner zu enteignen, aber farbigen Einwohnern die Möglichkeit zu geben, auch selbst Eigentum zu gewinnen. Das ist zum Beispiel in manchen Ländern, ich weiß jetzt in Südafrika nicht genau, aber in Namibia weiß ich es, dass sie als ausländischer Weißer im Grunde keine Farm kaufen können. Es sei denn, sie gründen eine namibische Firma und weisen nach, dass sie dort Arbeitsplätze schaffen. Dann gibt es wieder eine Ausnahmemöglichkeit, weil normalerweise Land, das plötzlich frei wird, an die Kommunen geht und dass die Möglichkeit haben, selbst Eigentum zu erwerben. Was er in der Zeit der Kolonialzeit und in Namibia war auch eine südafrikanische Kolonie, darf man ja auch nicht vergessen, nachdem die Deutschen und die Holländer und die Briten weg gewesen sind, dass das erste Mal die Möglichkeit gibt, selbst eigenen Grund und Boden erwerben zu können. Also das verstehe ich schon. Das entspricht nicht ganz unserem Rechtsrahmen. Lokal typisch ist es schon und von den Traditionen des Landes her auch nachvollziehbar.
Herr Niebel, zum Abschluss. Jetzt haben wir ja eine neue Ministerin. FDP ist leider nicht mehr in der Regierung, nicht mehr im Bundestag. Mein Podcast wird trotzdem auch im politischen Berlin gehört. Wenn die jetzt den Podcast gehört hat oder sie darauf hingewiesen wird und sagt nach dem Motto, Mensch, ich möchte gerne mal lernen. Und dann sie kriegen eine Einladung nochmal zum Kaffee bei der Ministerin. Vielleicht darf ich mitkommen, den Kaffee servieren, während sie miteinander plaudern. Was für drei Ratschläge würden Sie denn auf den Weg geben?
Also erstens würde ich mich natürlich sehr freuen, weil mein Amtsnachfolger hat mich in seinen zwei Legislaturperioden kein einziges Mal zu irgendwas eingeladen. Ich hätte da bestimmt auch die eine oder andere Idee gehabt, die ich natürlich nur auf Wunsch geäußert hätte. Ich kenne Frau Alabani Radovan persönlich nicht. Wir haben uns nie kennengelernt und ich habe auch nur noch wenig Beziehung zur Entwicklungszusammenarbeit, weil die Projekte zur Wildereibekämpfung, die ich versucht habe zu implementieren, alles mit nicht-letalen Mitteln, sind abgelehnt worden, weil der Name Rheinmetall vor dem Ukraine-Krieg dort einen schlechten Ruf hatte, was sich zum Glück jetzt mittlerweile geändert hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass illegaler Wildtierhandel immer noch einen der großen Probleme der organisierten Kriminalität weltweit sind. Da werden Milliarden mit umgesetzt. Und man könnte da vieles tun, wo wir als Unternehmen viel hätten beitragen können. Das würde ich ihr sehr gerne nochmal vortragen. Wobei ich befürchte, dass uns als Unternehmen im Moment die Kapazitäten fehlen, uns um dieses vergleichsweise kleinteilige Themenfeld zu kümmern, weil im Moment die Aufgaben einfach viel größer sind. Aber ich wäre jederzeit bereit, Vorschläge zu unterbreiten, die sie nicht hören will. Deswegen mache ich es nicht in einem Podcast. Ich bin nicht mehr Minister. Ich will es auch nicht mehr werden. Ich bin damit durch. Ich bin aber auch nicht Waldorf und Stettler, die in der Loge sitzen und dann irgendwie ins Theater runterrufen.
Alles klar, Herr Niebel. Ich glaube, wir müssen es nächstes Mal uns verabreden. Dann sprechen wir mal über, wie schaffen wir einen weiteren Ausbau der Verteidigungsindustrie in Deutschland. Das ist ein anderes aktuelles Thema für Sie. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es spannend, halten wir fest. Nicht abschaffen, effizienter gestalten, bisschen weniger Geld, bisschen mehr Fokus und klar, Probleme, die wir offensichtlich diese ausgeführt haben, entsprechend angehen. Also gerne mal wieder.
Sehr gerne, Dr. Stetter.
Keine zwei Trader sind gleich. Warum solltest du also eine starre Trading-Plattform wählen, die keine Flexibilität erlaubt? Kraken Pro ist für dich gemacht. Nach deinen Vorstellungen. Drag, Drop, vergrößere und erweitere jeden Pixel. Lege mit vorgefertigten Layouts los und verschiebe Module und Widgets, wie es dir passt. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Halten wir fest. Politik verkauft Entwicklungshilfe sehr gerne als moralische Verpflichtung. Und das sicherlich nicht zu Unrecht. In Wahrheit ist es aber oft trotzdem ein teurer Ablasshandel, der vor allem dem eigenen Gewissen dient. Um nicht zu sagen, auch eigenen NGOs. Zugleich werden häufig Projekte an politische Modethemen verknüpft oder an deutsche Wirtschaftsinteressen statt an die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort. Und ich finde, Dirk Niebel hat es im Gespräch gut auf den Punkt gebracht. Es existiert eine globale Entwicklungsindustrie, die sich teilweise selbst erhält und nicht immer den Empfängerländern nutzt. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Zu viele Einzelprojekte, zu wenig strategische Steuerung, mangelnde Transparenz und Bürokratie. Und natürlich auch der Mangel an Bedingungen, zum Beispiel die Bedingungen für eine gute Regierungsführung. Hier könnte Deutschland ähnlich wie andere Länder eine klarere Position beziehen. Die Folge: nicht selten bleibt Missbrauch folgenlos und echte Reformen werden vertagt. Und genau deshalb sinkt auch die Akzeptanz der Entwicklungspolitik in der deutschen Bevölkerung. Ich denke, das ist verständlich angesichts von Rekordausgaben und überschaubaren Erfolgen. Deutschland sollte deshalb umsteuern. Entwicklungshilfe ist kein Selbstzweck. Wir sollten weniger Geld ausgeben, es dafür aber gezielter einsetzen, mit klaren Erfolgskriterien und konsequenter Kontrolle. Die Zusammenarbeit mit Ländern, in denen Korruption und Misswirtschaft herrschen, sollte eingestellt oder zumindest radikal überprüft werden. Und statt moralischer Überhöhung, denke ich, braucht es Ehrlichkeit und Mut, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Denn nur so kann Entwicklungspolitik mehr sein als ein teurer Ablasshandel und tatsächlich zu Fortschritt führen. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zu danken, dass Sie auch in Folge 300 mit dabei waren. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören in der dann zahlenmäßig nicht zu spektakulären, aber inhaltlich hochspannenden, wie ich jetzt schon weiß, Folge 301 am kommenden Sonntag. Bis dann, eine gute Woche. Alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.